Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. Ich grüße euch mit dem Wochenspruch für diesen sechsten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Lasst uns unser erstes Lied anstimmen, einen alten Schlager, die 020, Herr, ich sehe deine Welt.
Die Welt, das weite Himmelszelt, die Wolken.
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind hier versammelt, um miteinander heiliges Abendmahl zu feiern, gemeinsam Gottes Wort zu hören und ihn in Gebet und Loblied anzurufen. Vor dem heiligen Gott erkennen wir unsere Unwürdigkeit und gestehen ihm gegenüber ein, dass wir sein Gebot übertreten haben. In Gedanken, Worten und Taten. Auch dass wir uns beim besten Willen nicht selbst von der Sünde erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zur grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters. Erbitten seine ungeschuldete Verzeihung um Christi Willen und rufen, Herr, erbarme dich über uns. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Schrankenlos, mächtige Gott, hat sich über uns erbarmt, seinen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an den Namen Jesu glauben, Macht und Möglichkeit gegeben, Gottes Kinder zu werden, Erben des ewigen Lebens und ihnen als Unterpfand der künftigen Vollendung den Heiligen Geist fest versprochen. Darum Lob singt Gott, Lob singet seinem Namen. Ehre sei Gott in der Höhe. Gnädiger Gott, bist du für uns? Wer kann da gegen uns sein? Von Neuem geboren werden wir durch dein Wort und Sakrament hinein in die Gemeinschaft deiner Heiligen. Wir, die wir hineingeboren waren in die schicksalhafte Verstrickung der Ursünde, der Urschuld. Wir bitten dich, vollende an uns durch deine Kraft, was du in der heiligen Taufe an einem jeden von uns angefangen hast. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Erlöser, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die heutige Lesung steht bei Matthäus im 28. Kapitel. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Wir auf dieses Wort der Heiligen Schrift mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Oh, deinen Willen tut.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hört Gottes Wort, wie es geschrieben steht im 5. Buch Mose, Kapitel 7. Ich lese die Verse 6 bis 11. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Mit diesen Worten hat Mose dem Volk Israel klargemacht, was es für ein Volk ist. Wer bin ich eigentlich? Das ist die Frage nach der Identität, nach der Eigenart. Jeder Mensch ist darauf aus, auf diese Frage nach der Identität eine Antwort zu finden. Die erste große Krise im Leben jedes Menschen ist die Pubertät. Was wühlt junge Leute in diesem Alter so auf? Sind es bloß die Hormone? Nein, die körperlichen, äußerlichen Veränderungen sind nur der äußere Anlass, dass der Mensch beginnt, über dieser schweren Frage zu brüten, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich als werdende Frau, als werdender Mann? Was entspricht mir meinem Wesen? Und auch in der letzten großen Krise kommt wieder diese Frage auf. Je enger der Lebensrahmen eines Menschen im Alter wird, wenn sich der körperliche Bewegungshorizont zunehmend auf die eigenen vier Wände beschränkt, dann erlebt man das oft, dass ein alter Mensch das große Bedürfnis hat, von seiner Vergangenheit zu erzählen. Und ich muss gestehen, dass es mich schon auch genervt hat, wenn meine Oma Gusti dann zum, ich weiß nicht wievielten Mal, wieder von den Bombennächten im Luftschutzkeller erzählt hat und von ihren Hamsterfahrten ins Rheinland. Warum haben auch Menschen im Angesicht des Todes wieder dieses unwiderstehliche Bedürfnis, ihr ganzes Leben nochmal zu erzählen? Berühmte Persönlichkeiten schreiben das sogar dann auf, ihre Memoiren schreiben eine Geschichte, was treibt Menschen so dazu, die Frage nach der Identität zu stellen. Wer war ich eigentlich? Nun ist der Mensch nicht nur ein Einzelwesen. Er lebt mit tausend unsichtbaren Fäden verknüpft in einem Netz mit seinesgleichen. Er ist ein Gemeinschaftswesen. Wenn er folglich wissen will, wer er ist, muss er auch herausfinden, was die Identität dieser Gemeinschaft ausmacht, in der er ja verwurzelt ist. Wer sind wir eigentlich und was sind wir nicht? Wer nicht um seine Identität und seine Geschichte weiß, ist schwach und gelähmt, denn er kann nicht aus dem innersten Kern seines Wesens heraus zuversichtlich handeln, in Übereinstimmung mit seiner innersten Art. Dem fehlt die Gewissheit für den Sinn seines Lebens, denn alles Sollen, alles, was ich soll, alles, was wir sollen, erwächst aus dem Sein. Wer bin ich eigentlich? Diese Frage muss ich mir auch als Christ stellen. Denn auch da bin ich kein Einzelwesen, sondern lebe mit tausend unsichtbaren Fäden hineingeknüpft in ein Netzwerk, das mich auch mit der Vergangenheit, mit unseren Müttern und Vätern, mit den Christen, die vor uns gelebt haben, verknüpft. Und wir können aus dem innersten Kern unseres Christseins nur dann selbstgewiss handeln, wenn wir herausfinden, was die Identität der Christenheit ist, der Kirche Christi, des Volkes Gottes. Martin Luther schreibt, es weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei. Fragen Sie mal einen Zweitklässler, ob der heute mit 7 Jahren weiß, was die Kirche ist. Seine Antwort wird sich auf das Gebäude mit Glockenturm beziehen, aber das ist irreführender Sprachgebrauch schon seit Zeiten der Reformatoren. Luther schrieb, wir sind es gewohnt, dass die einfachen Leute unter dem Wort Kirche nicht eine Versammlung von Christen verstehen, sondern ein besonderes Haus oder Gebäude. Obwohl das Haus nur deshalb Kirche heißen darf, allein deshalb, schreibt Luther, weil die Christen sich dort versammeln. Kirche, das ist die Versammlung von Christen, wie sie zum Beispiel in diesem Gebäude sich doch seit geraumer Zeit ereignet, wo 2 oder 3 Gläubige sich in Jesu Namen unter Gottes Wort versammeln im Gebet, da ist Kirche Christi Gemeinschaft der Heiligen. Wer sind wir als Kirche Christi eigentlich? Sind wir ein religiöser Dienstleistungsverein? Was in Gottes Augen unsere Identität ausmacht, das enthüllt unser Predigtwort. Ich sage ein paar Leitsätze. Die Kirche Christi, Gottes Volk erster Wahl. Zum Zweiten, Gottes Wahl ist immer Gnadenwahl. Und zum Dritten, deine Taufe, Gottes Wasserzeichen deiner persönlichen Erwählung. Als Mose dem Volk Israel seine Identität zuspricht, da sagt er, du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Was in der Zeit des Alten Bundes nur für Israel galt, das gilt heute in der Zeit des Neuen Bundes weltweit der ganzen Christenheit. Auch nicht nur dem globalen Haufen aller Christen, sondern euch hier im nördlichen Regnitztal. Du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Die Kirche Christi hier im nördlichen Regnitztal, das ist nicht eine Anzahl von Gebäuden und Bankkonten, das ist nicht allein der Pfarrer und die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, ob evangelisch, katholisch oder freikirchlich, wir zählen nicht zum gottlosen Volk, wir sind kein unheiliges Volk, bekehrungsresistenter, gottesflüchtiger Menschen. Wir sind hoffentlich kein scheinheiliges Völkchen oder Grüppchen, das sollten wir jedenfalls nicht sein. Wir sind Gottes Volk vor Ort, das ist unsere Identität. Und wir gehören als Teil der weltweiten Kirche Christi zu einem Gottesvolk erster Wahl. Du bist ein heiliges Volk. Heilig ist nach gut biblischem Verständnis nicht, was Der Papst heilig spricht in regelmäßigen Abständen. Auch kannst du dich, wie Mutter Teresa damals, liebevoll für andere aufopfern, dein ganzes Leben dem Dienst für Gott weihen. Das macht dich kein Gramm heiliger. Heilige sie in deiner Wahrheit, betete Jesus im hohepriesterlichen Gebet. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilig ist also nach der Bibel, was Gott durch sein Wort heilig macht. Denn das Wort Gottes ist das Heiligtum aller Heiligtümer, schreibt Luther. Wenn wir gleich alle heiligen Gebeine auf einem Haufen hätten, sämtliche Reliquien der Apostel aus Rom, die Gebeine Kilians aus Würzburg, Luthers Knochen aus Wittenberg, das würde alles nicht heiligen. Das Wort beseelt mit dem Heiligen Geist Gottes, wenn ihr es ins Herz schließt. Gottes Wort ist der Schatz, der alle Dinge heilig macht. Wenn man in einer Stunde, schreibt Luther, Gottes Wort behandelt, predigt, hört, liest oder bedenkt, dann wird dadurch Person, Tag und Werk geheiligt. Seid ihr hier in dieser Kirche Sünder oder Heilige? Kann man nur das eine oder das andere sein? Wer immer unter euch an den Herrn Jesus Christus zu glauben wagt und sich in seinem Namen von aller Sünde freisprechen lässt, wer immer das Gotteswort der Absolution auf sich bezieht, dir sind deine Sünden vergeben. Der ist nach dem Verständnis der Bibel ein Heiliger, auch wenn er nicht mit einem Heiligenschein durch die Straßen von Feilitsch unter Hartmannsreuth und Drogen unterwegs ist. Das brauchen wir gar nicht. Das, was uns heiligt, ist nicht etwas Äußerliches, sondern das, was wir ins Herz schließen. Wir sind gleichzeitig auch Sünder, denn sonst bräuchten wir ja auch die Vergebung nicht und bräuchten nicht darum zu bitten. Gleichwohl ist er ein Heiliger, denn Gottes Freispruch streicht das ganze Sündenregister. Christi Gerechtigkeit wird dir zugerechnet, als sei es deine eigene. Ein Sünder und ein Heiliger zugleich vor Gott. Das ist ein gläubiger Christ, solange er hier durch die Zeit unterwegs ist. Auch hier im nördlichen Regnitztal, Gottes Volk ist ein Haufen von Sündern, die für ihre Halbherzigkeit täglich zu beten haben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber zugleich sind wir ein heiliges Volk dem Herrn, unserem Gott, das Gottesvolk erster Wahl. Das ist die Kirche Christi auf Erden. Denn das Blut Christi heiligt uns, das vergossen ist zur Vergebung unserer Sünden. Bleibt zuletzt die Frage, wie kommst du eigentlich dazu? Wie kommen Sie persönlich eigentlich dazu, zu Gottes Volk zu zählen? Ist das nicht blanke Anmaßung, sowas für sich in Anspruch zu nehmen? Ist das Größenwahn? Bei Mose steht, du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, sondern weil er euch geliebt hat. Weil er euch geliebt hat. Gottes Wahl ist immer pure, reine, freie Gnadenwahl. Und ich stelle mir da so unsere Konfirmanden vor. Na, der Fabio hat Gott sei Dank seinen Gips endlich los. Das ist sehr erfreulich. Da kann er auch beim Handball im Sportunterricht wieder mitspielen. Und stellen wir uns so eine Doppelstunde Sportunterricht vor. Sagen wir mal, der Fabio und der Jonas, die sollen zwei Mannschaften wählen. Aber ihr seid ja gar nicht in derselben Klasse. Das haut ja nicht hin, aber ist ja egal. Na, abwechseln darf jeder von euch beiden einen Mitschüler aus der Klasse in seine Mannschaft wählen. Und ja, sagen wir mal, der Theo fühlt eine tiefe Pein, denn er weiß ganz genau, Mann, ich bin so derart schlecht in Handball, mich wählt wieder keiner, ich bleib als Letzter auf der Bank hocken. Der Sportlehrer lost aus, wer als Erstes wählen darf, und das Los trifft den Fabio und die erste Wahl vom Fabio fällt auf den Theo. Genauso frei wählt Gott sich seine Leute. Für Gottes Wahl ist nicht ausschlaggebend, was ihm gegenüber an beeindruckenden Fähigkeiten, Kompetenzen, Eigenschaften vorgewiesen werden kann. Der eine lebendige Gott wollte sich ein Volk erwählen, um mitten in der heidnischen Finsternis einer abergläubischen Völkerwelt das strahlende Licht wahrer Gotteserkenntnis aufleuchten zu lassen. Einem Volk wollte sich der verborgene Gott zu erkennen geben, mit ihm eine Beziehung anknüpfen, damit von diesem Volk aus das Licht wahrer Gotteserkenntnis auf alle Nationen der Welt ausstrahlt, damit bekannt werde auf der Erde, wer der Schöpfer, der Urheber allen Daseins wirklich ist, was er will, was er gebietet. Und welches Volk wählte er sich? Auf welches Volk fiel seine Wahl? Auf die sesshaften Ägypter und Babylonier, die bereits vor über tausenden Jahren blühende Hochkulturen vorzuweisen hatten mit gewaltigen architektonischen Leistungen und einem ausdifferenzierten Rechtssystem? Nein. Der lebendige Gott wählte sich Israel aus, ein mickriges Sklavenvolk aus Schaf- und Ziegenhirten. Und er erwählt sich Israel nicht, weil dieses Volk beeindruckender wäre als alle anderen. Nein, es gilt, was Paulus hervorhebt, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Gott erinnert die Kinder Israels, wer sie waren, nämlich bedeutungslos. Und was er aus ihnen hat werden lassen seit ihrer Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten. Die Gemeinsamkeit der Erinnerung schafft die Identität eines Volkes, die Gemeinsamkeit einer großen Erzählung. Das Volk Gottes lebt von der Überlieferung dieser heiligen Erzählung. Und in diese Geschichte gehört zum Beispiel für uns hier als Volk Gottes in Europa auch der tausendjährige Abwehrkampf der christlichen Zivilisation gegen den islamischen Weltherrschaftsanspruch. Was wären wir europäisches Christenvolk ohne Karl Martell, ohne den Polenkönig Jan Sobieski, ohne den Prinzen Eugen oder den Sieg in der Seeschlacht von Lepanto? Weil er sie geliebt hat, aus diesem einfachen Grund, aus purer, zuvorkommender Liebe, traf Israel Gottes Gnadenwahl, ohne Wenn und Aber. Gottes Wahl ist immer Gnadenwahl. Wie ich dazu komme, dass ich als ordinärer Durchschnittssünder in einer kirchenfernen Familie jetzt zu Gottes heiliger Kirche gehören darf, zu dem Volk, das er im letzten Zeitalter dieser Welt aus allen Völkern sammelt, um es zu erretten, wenn am jüngsten Tag das Gericht über diese Welt hereinbrechen wird. Wie ich dazu komme, das trifft mich genauso überraschend und unverdient wie einen unsportlichen Schüler die glückliche erste Wahl in die Handballmannschaft trifft. Aber wie, bitte, sollst du dir sicher sein, dass Gott auch dich aus Gnade zu seinem Eigentum zählt. Was hast du für ein Zeichen, dass er dich persönlich haben will? Was hast du für ein Unterpfand, unter Milliarden Menschen heraus einer von denen zu sein, der zur Gemeinschaft der Heiligen zählt? Wenn eine Kirche niedergehen will, so beginnt sie mit der Fehleinschätzung des Taufsakraments. So hat das Hermann Betzel gesagt, der Namensgeber eures bzw. unseres Feilitscher Gemeindehauses. Wenn eine Kirche niedergehen will, so beginnt sie mit der Unterschätzung des Taufsakraments. Man kann die Taufe sicher überschätzen, wenn man glaubt, die Taufe reiche aus, dass ein Mensch auch ohne lebendigen Glauben automatisch ins ewige Vaterhaus Gottes kommt. Unser Herr belehrt uns eines Besseren, wenn er klarstellt, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aber genauso unterschätzt man die Taufe, wenn man denkt, da passiert eh nicht mehr, als dass da ein paar Tropfen Wasser auf die Stirn geträufelt werden und ein Mensch seinen Namen bekommt. Er wird halt in einen religiösen Verein aufgenommen, irgendwie unter Gottes Schutz gestellt. Wenn eine Kirche niedergehen will, so beginnt sie mit der Unterschätzung des Taufsakraments. Denn das scheinbar harmlos wirkende Taufsakrament ist nicht weniger als Gottes Wasserzeichen deiner persönlichen Erwählung. Wie weit sich einer unter euch auch immer von Gott entfernt haben mag, auf welche Abwege er immer geraten sein mag, du darfst wie ein verlorenes Kind stets zu Gott, deinem Vater, heimkehren. Du musst es, weil ein Mensch, der sich von Gott abkehrt, von ihm getrennt bleibt, wie ein verlorenes Kind auch verloren geht. Aber du darfst es auch, weil du seit deiner Taufe zum Volk des Eigentums Gottes zählst. Deine Seele trägt Gottes Wasserzeichen der Erwählung. Gott hat dich in der Taufe angenommen als seinen Sohn, als seine geliebte Tochter. Das Taufsakrament ist das effektive Zeichen der Gnadenwahl Gottes. Wer unter euch getauft ist, darf persönlich gewiss sein, dass Gott ihn aus zuvorkommender Gnade erwählt hat. Der steht mit Gott im Bunde, berufen zum Gehorsam des Glaubens. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und rechtschaffen in dieser Welt leben, so schreibt es der heilige Paulus. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und rechtschaffen in dieser Welt leben. Wollen wir sein, was wir sind? Werdet, was ihr seid. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Amen.
Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Herzlichen Dank für 203 Euro im Opferkasten sowie für 147 Euro in der Kollekte. Beim Gemeindenachmittag wurden 189 Euro gegeben. Für die Kirchturmsanierung wurden gespendet einmal 20, einmal 40, nochmal 40 und einmal 50 Euro. Ich sage für jeden Cent sehr herzlich Dank. Für die Stiftung Kirche mit anderen im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg ist die heutige Kollekte bestimmt. Herzliche Einladung im Anschluss zum Kirchencafé. Am Dienstag um 19.30 Uhr Posaunenchorprobe im CVJM-Heim. Am Mittwoch um 16.30 Uhr Treffen der Konfirmandengruppe im Hermann-Betzel-Heim. Um 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis für Erwachsene unter dem Motto Visionen. Am Donnerstag im Hermann-Betzel-Heim 19.30 Uhr Gebetsgemeinschaft. Um 20 Uhr Bibelgesprächskreis für junge Erwachsene. Zur richtigen Zeit das richtige Wort soll das Thema sein. Am Freitag herzliche Einladung um 17.30 Uhr zum Jugendkreis unter dem Motto Auf zur Serenade. Der Treffpunkt wäre das CVJM-Heim. Und um 19.30 Uhr sind die Klänge dieser Sommerserenade dann an der Dorfscheune in Trogen zu hören. Herzliche Einladung. Mitwirkende sind der Posaunenchor in Trogen unter der Leitung von der Frau Büttner und der Gesangverein Trogen und München-Reuth. Für leibliches Wohl ist gesorgt. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr, der als Familiengottesdienst stattfindet mit Segnung der Einschulungskinder. Der Kindergottesdienst entfällt daher. Vergangenen Freitag habe ich auf dem Friedhof in Münchberg die Urne beigesetzt im Trauergottesdienst von Frau Erika Leimenstoll, geborene Temper aus Trogen. Und was jetzt nicht dasteht, aber was wir nicht vergessen wollen, kommenden Freitag um 14 Uhr wird Herr Rudi Narr aus Trogen auf unserem Friedhof beerdigt. Ich bitte euch, dass wir noch die zwei Strophen 356 singen und dann feiern wir heiliges Abendmahl.
Es ist in keinem andern Heil kein Name sonst gegeben, in dem uns Gnade wird zuteil und Fried und ewiges Leben, als nur der Name Jesus Christ, der selig macht und Retter ist, ihm sei Lobpreis und Ehre. Herr Christ, um deines Namens Ehr, halt uns in deinem Frieden. Den Glauben stärkt die Liebe mehr, dein Gnad sei uns beschieden. Gib Hoffnung uns in dieser Zeit, für uns zu deiner Herrlichkeit, dir sei Lobpreis und Ehre. Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gotte. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mit deinem eingeborenen Sohn und mit dem Heiligen Geist bist du der eine Herr. Du hast uns geschaffen, erlöst und geheiligt. Wir beugen uns vor deiner göttlichen Majestät und beten an dein unausforschliches Geheimnis. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Land sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gebenedeit sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe.
Wir loben dich, Herr des Himmels und der Erde. Du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und deinen eingeborenen Sohn in unser Fleisch gesandt. Wir danken dir für die Erlösung, die du uns bereitet hast durch das heilige, allgenugsame Opfer seines Leibes und Blutes am Stamme des Kreuzes. In seinem Namen und zu seinem Gedächtnis versammelt, bitten wir dich, Herr, sende herab auf diese Gaben und auf uns den Heiligen Geist. Heilige und erneuere uns an Leib und Seele, damit wir unter diesem Brot und Wein den Leib und das Blut Jesu Christi zu unserem Heil empfangen. Wenn wir jetzt tun, was er geboten hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Seid du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Lasst uns, Vater unser, beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Wir feiern heiliges Abendmahl mit Wein. Und in den ersten Runden werden wir die Hostie in den Wein eintauchen und ihnen in die Hand geben. Anschließend spenden wir das heilige Abendmahl aus in der herkömmlichen Weise. Kommt herzu, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Christi Leib und Blut, aus Liebe zu euch gegeben und vergossen zur Vergebung all eurer Sünde, das stärke und erhalte euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Das wäre schon die Runde zum Trinken, haben wir uns verständigt. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Geben Sie mir, oh, das wäre prima.
Christi Leib. Für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Der Herr segne und behüte sie.
Lasst uns beten. Heiliger, allgegenwärtiger, grundbarmherziger Gott, unser himmlischer Vater, du hast uns gespeist und getränkt mit den Heilsmitteln deiner Gnade. Du hast uns deinen Heiligen Geist aufs Neue eingeflößt, der Früchte deines Heiligen Geistes in unserem Leben hervorbringen wird, ob wir es bemerken oder nicht. Wir danken dir für das unaussprechliche Geheimnis, an dem du uns Anteil gegeben hast. Amen. Geht eure Wege unter dem Segen des lebendigen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Wir hören ein Schlussstück von der Frau Hanna Wendel. Nein?